Einen wunderschönen guten Abend an alle Zuhörer. Heute ist der 1. Dezember, ein Donnerstag. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Radiosendung. Als vor kurzem ein Wirtschaftsprofessor, der schon gegen die Einführung des Euro geklagt hatte, gefragt wurde, ob er sich denn jetzt freue, wo es dem Euro schlecht gehe, hat er gesagt, er sehe das eher wie ein Vater, der vor Gefahr warnt, weil er natürlich nicht möchte, dass seinem Kind etwas geschieht. Und wenn dann doch etwas passiert, dann ist er natürlich nicht froh, sondern traurig. Und ich möchte sagen, dass in der heutigen Lage es natürlich noch viel wichtiger ist, klar zu sagen, dass wir, die Bürgerrechtsbewegung Solidarität, nicht nur vor dieser Krise gewarnt haben, sondern dass wir jetzt wissen, was zu tun ist. Damit also herzlich willkommen zur Ausgabe dieser Woche unserer Radiosendung. Und neben allen Zuhörern möchte ich natürlich vor allen Dingen diejenige begrüßen, die den Satz, ich weiß, was zu tun ist, wirklich geprägt hat, nämlich Helga Zeppler-Rusch. Guten Abend, Helga.
Ja, guten Abend.
Also es sind ja wirklich eine Menge Sachen los. Ich denke vor allen Dingen an die Gefahr eines Weltkrieges, an den weiter vorangehenden Wirtschafts- und Finanzkollaps. Man muss wirklich irgendwie aufpassen, dass man eine solche Situation nicht noch durch Dummheit oder Unwissenheit noch schlimmer macht, wenn man in wichtigen Positionen ist. Deswegen meine erste Frage an dich, wo fängt man in der heutigen Situation eigentlich an?
Ja, ich denke, wir müssen zwei Probleme lösen, wenn die Existenz der menschlichen Gattung irgendwie in einem vernünftigen Maß fortbestehen soll. Das erste ist, dass wir die akute Kriegsgefahr stoppen müssen. Und das zweite ist, dass wir den wirklichen Grund, warum wir in dieser Kriegsgefahr uns befinden, eliminieren müssen. Nun, zu dem ersten Punkt, also jeder, der die strategische Lage betrachtet und sieht, wie auf der einen Seite im Golf und im östlichen Mittelmeer ein Aufmarsch ist von Streitkräften seitens der USA, der NATO, Großbritanniens auf der einen Seite und eben neuerdings seitens Russland, zwar nicht so gigantisch wie die NATO-Seite, aber doch immerhin deutlich mit dem Anspruch, diesen Krieg angeblich gegen Syrien oder potenziell gegen Iran zu stoppen. Wer diese Lage sieht und dann noch dazu sieht, was sich auf dem mitteleuropäischen Theater um die europäischen Raketenabwehrsysteme und die Reaktion der Russen darauf entwickelt hat und dann noch dazu nimmt, wie die Lage im Fernen Osten aussieht mit der Einkreisungsstrategie, die Obama dort fortgesetzt hat gegen China, dann muss man wirklich also absolut sagen, wir hängen möglicherweise Minuten oder Stunden oder Tage entfernt von einem globalen Atomkrieg. Weil wenn das losgeht, dann geht es nicht los regional, weil offensichtlich die Russen und die Chinesen verstanden haben, dass es gar nicht geht um Libyen oder Syrien oder jetzt den Iran, sondern dass das wirkliche Ziel sie selber sind. Und da hat ja der Präsident Medvedev eine ganz außergewöhnliche Rede gehalten, die ich also jedem nur empfehlen kann, sich das mal anzuhören. Wir haben die auf der Büso-Webseite mit Untertiteln, wo er im Grunde sehr, sehr deutlich macht, bis hierhin und nicht weiter. Wir haben erkannt, dass entgegen allen früheren Aussagen von Obama, dass er diese ganze Politik der Stationierung von Raketenabwehrsystemen in Polen und in Tschechien, was von der Bush-Cheney-Administration in Gang gesetzt wurde, dass er das nochmal neu überdenken würde, dass er das nicht tut, sondern voll und ganz mit dieser Politik fortgefahren ist, dass diese Abwehrsysteme, die innerhalb von kürzester Zeit in offensive Systeme verwandelt werden können und dann eine Reichweite von wenigen Minuten haben bis Moskau, dass das nicht akzeptiert wird. Und deshalb hat ja der Präsident Medvedev mit der gesamten Militärführung der russischen Streitkräfte vor 3 Tagen in Kaliningrad, also in Kaliningrad praktisch die Radaranlagen aktiviert und auch die Iskander-Raketen, die wiederum auf diese europäischen Raketenabwehrsysteme gerichtet sind, und hat also praktisch klargemacht, dass sie nicht weiter erlauben, diese Einkreisungsstrategie der NATO gegen Russland. Und der Generalstabschef Makarow hatte schon einige Tage vorher gesagt, quasi hier, es droht ein regionaler Krieg, in den Russland reingezogen werden könnte in Europa. Es geht dabei um Ukraine und Georgien. Und Präsident Medvedev hat dann auch nochmal gesagt, es war bei dem sehr harten Schlag Russlands gegen Ostossetien 2008 ging es nicht um Georgien, sondern es ging darum, klarzumachen, dass die Einkreisungsstrategie der NATO durch die Ostausweitung gestoppt werden muss. Also jeder, der nicht vollkommen, also wirklich im Traumland sich befindet, muss sehen, da ist was ganz Ungeheuerliches im Gang. Wir sind am Rande des Dritten Weltkriegs und wir sind natürlich mitten in der heißen Phase des Kollapses des globalen Finanzsystems. Der Euro ist dabei auseinanderzufallen, egal was alle möglichen Leute da sagen. Und gestern haben ja die Zentralbanken die Geldschleusen ganz weit aufgemacht, was dann zu dieser völlig absurden Situation führte, dass die Aktienmärkte so in die Höhe gesprungen sind, DAX um 5%. Und das war natürlich ein extrem kurzes Strohfeuer aufgrund der Tatsache, dass sie da diese ganze Liquidität in die Märkte gepumpt haben. Und der Grund war nach unserer besten Vermutung, also ich kann Ihnen das jetzt nicht 100% beweisen, aber also wenn man die Gerüchte hört in Frankreich, in der Schweiz, in Italien gibt es Presseberichte, dann war gestern eine oder mehrere Großbanken in Frankreich und möglicherweise anderen Ländern davor, genauso pleite zu gehen wie Lehman Brothers 2008. Und das hätte natürlich dann die Kettenreaktion in Gang gebracht und deshalb haben die einfach die Geldhähne aufgedreht. Nun muss sich jeder Mensch, der also klar denken kann, der muss sich überlegen, wissen die Leute, die diese Geldschleusen aufdrehen, was sie da tun? Natürlich wissen sie das. Sie wissen, dass das Inflation ist und Hyperinflation. Und wissen diese Leute, dass das eine sehr, sehr kurzfristige Politik ist, dass man also nicht Hyperinflation für immer machen kann, sondern irgendwann ist dann genauso Schluss wie im November 1923. Also die Frage, die sich jeder mal durchdenken soll für sich selbst, ist, was ist die Absicht der Leute, die damit im Grunde das Lebenswerk der Bevölkerung ruinieren, bewusst aufs Spiel setzen, weil immerhin ist Hyperinflation die brutalste Form der Enteignung der Bevölkerung. Und es ist sehr kurzfristig. Also was ist der Plan, was soll nach dieser Hyperinflation kommen? Weil natürlich vollkommen klar ist, dass die ganzen wahnsinnigen Sparprogramme, Schuldenbremse und all diese irrsinnigen Vorschläge, die die Wirtschaft der Länder, die diese Politik aufgezwungen bekommen, ruiniert, die aber vom Standpunkt des Kollapses des Finanzsystems viel, viel, viel zu lange dauern. Also mit anderen Worten, wer jetzt sagt, Schuldenbremse muss im Parlament verabschiedet werden, muss Teil werden der Verfassungen und so weiter, das ist Augenwischerei, weil der Kollaps ist jetzt. Und das ist eigentlich also wirklich der Punkt, warum die Kriegsgefahr so unmittelbar ist.
Nun hat jetzt gerade der Präsident von Island wieder Bemerkungen gemacht oder er hat einige Dinge gesagt, die, als ich sie las, mich sehr an den US-Präsidenten Roosevelt erinnert haben. Weil eine Sache, die er eben festgestellt hat, warum es in Island doch besser gelaufen ist mit der Krise, ist, weil er sagt, man muss in einer solchen, um ein Land aus einer solchen Finanzkrise zu bekommen, den demokratischen Willen und die Kohäsion, also den Zusammenhalt, den sozialen Zusammenhalt der Leute des Landes stärken. Und dann hat er gesagt, wenn man das nämlich so primär als ein Marktproblem betrachtet, wird man da wahrscheinlich gar nicht rauskommen. Und es hat mich deswegen an Roosevelt erinnert, weil natürlich die ganzen Geldwertmanipulationen hin oder her lassen ja irgendwie auch völlig außer Sicht, was in der Wirtschaft eigentlich passiert, beziehungsweise passieren muss. Nun, ganz abgesehen davon, dass natürlich die USA heute in einer etwas anderen Situation sind, sie haben leider momentan keinen Roosevelt als Präsidenten, aber so wäre ja dennoch ein Kurs, der hingeht auf unsere Vorschläge, also auf den wirklichen Aufbau und die Entwicklung der Wirtschaft nicht nur in Deutschland oder Europa, sondern weltweit. Etwas, was ja trotzdem erste Schritte mit sich bringen müsste in der Organisation von Banken, in der Organisation von Finanzen, die anders sein müssten, wo das anders aussehen müsste als jetzt. Nun, jetzt, wo wir schon an dem Punkt sind, wo schon Rechnungen gemacht werden, würde es tatsächlich billiger werden, in Geldbegriffen gesprochen, den Euro zu behalten, oder wird das teurer, wenn man den Euro behält, anstatt wieder zur D-Mark zurückzukehren. Das sind alles so Dinge, die sind so halbe Planspiele. Wie würde denn eigentlich ein konkreter Schritt aussehen jetzt von der Bundesregierung, um dieser drohenden Gefahr nicht nur des Krieges, sondern eben auch dieses zusammenbrechenden Finanzsystems so zu begegnen, dass wir nicht nur eine Gefahr abwenden, sondern uns in eine produktive Richtung begeben, wo etwas Positives geschehen kann?
Ja, also ich denke erstmal, dass es sehr deutlich gemacht werden muss, dass Deutschland sich nicht an einem möglichen Krieg gegen Syrien oder Iran beteiligen wird, weil natürlich die Implikation ist, dass das damit nicht stoppen wird, sondern dass das dann wirklich zu einem großen Krieg wird. Aber auch schon alleine Syrien oder Iran. Und da gibt es ja durchaus Beispiele. Also der dänische Außenminister hat explizit gesagt, dass wenn es zu einem Krieg kommt, beziehungsweise dass Dänemark sich auf keinen Fall an einem Krieg gegen Syrien oder den Iran beteiligen wird. Und immerhin hat der ehemalige Bundeskanzler Schröder, als es um den Irakkrieg ging, wo ja im Übrigen die Vorgeschichte ganz ähnlich war, wo also auch plötzlich Bedrohungen und Massenvernichtungswaffen und so weiter, wo hinterher halt sich auch herausgestellt hat, dass das alles britische Lügen waren, die auf MI6-Memoranden zurückgingen. Immerhin hat der Bundeskanzler Schröder damals Deutschland aus dem Irakkrieg rausgehalten. Und auch wenn der Westerwelle jetzt da ein bisschen wackelig ist, also auch in seinen Äußerungen, was den Iran betrifft, oder Syrien auch sehr unklug sich geäußert hat, aber er hat dafür gesorgt, dass Deutschland nicht am Libyen-Krieg teilgenommen hat. Und das war wahrscheinlich die größte Glanzleistung, die Westerwelle je vollbracht hat, weil das ist falsch. Es ging ja nicht um, also man kann immer, wenn man ein Empire ist, irgendwelche Personen mit Waffen und Geld zu Rebellen hochstilisieren, und dann hat man einen humanitären Grund, um diesen Leuten dann zu Hilfe zu kommen, angeblich. Aber wie die französischen Militärs offen geschrieben haben, das kann jeder in Frankreich nachlesen, war es von vornherein die Intention, Regimewechsel in Libyen, Eliminierung von Gaddafi. Und deshalb war das absolut richtig, dass Deutschland sich nicht an diesem Krieg beteiligt hat. Jetzt ist die Gefahr ungleich viel größer, und deshalb muss umso mehr die deutsche Regierung sagen, sie wird sich nicht an militärischen Operationen beteiligen, und sie müsste eigentlich noch den anderen Schritt machen, dass sie eben sagt, hier, wir erlauben auch nicht, dass von deutschem Territorium aus Kriegshandlungen gemacht werden, die Teil sind von einem Krieg gegen Syrien oder den Iran. Das heißt, im Grunde müsste es also eigentlich sichergestellt werden, dass keine Überflüge von anderen NATO- oder US- oder britischen Flugzeugen sind und überhaupt Deutschland nicht sich beteiligt in keiner Form. Also das wäre eine ganz, ganz wichtige Sache. Das löst natürlich nicht das generelle Problem, aber es würde doch zum Beispiel, glaube ich, die Debatte weltweit sehr positiv beeinflussen. Vor allen Dingen, weil in den USA selbst viele Militärs und eigentlich das gesamte militärische Establishment diesen Krieg nicht will. Weil natürlich jeder Mensch ja klar denken kann, dass das in einem Weltkrieg, in einem thermonuklearen Weltkrieg, vielleicht gar nichts von der menschlichen Gattung übrig bleibt. Und deshalb ist, je breiter die Diskussion darüber ist, dass Krieg auf keinen Fall mehr ein Mittel sein darf, mit dem Konflikte im 21. Jahrhundert gelöst werden können. Das muss einfach eine öffentliche Debatte geben und da muss ein klarer Wille ausgesprochen werden, dass eben eine totale Absage an die Beteiligung an diesem Krieg bedeuten würde. Das hätte eine große Wirkung in den USA selbst und ohne die USA, da könnte Großbritannien diesen Krieg sowieso nicht führen. Also von daher, es gibt einen Weg, diesen Krieg zu stoppen und ich glaube, dass jeder alles wirklich tun muss, um dazu beizutragen, weil die Konsequenzen sind so unfassbar, dass also im Grunde eigentlich der Verstand aussetzt, wenn man darüber nachdenkt. Und das, was so schrecklich ist an der jetzigen strategischen Lage, ist, dass man sieht, wie beinahe alle Regierungen des Westens mit wenigen Ausnahmen, eben wie gesagt, Dänemark ist ein glückliches Beispiel, wie die alle bei einem Spiel mitmachen, wo es potenziell um die Auslöschung der menschlichen Gattung geht. Also das ist eigentlich etwas, was so unglaublich ist, dass jeder Mensch, der darüber nachdenkt, eigentlich total geschockt wird. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass man auf der Stelle mit diesem gescheiterten Experiment des Euros aufhören muss. Und man muss einfach erklären, es war ein Irrtum und das muss jetzt begradigt werden. Und das im Grunde der erste Schritt wäre, ein Trennbankensystem einzuführen, den ganzen Derivat-Giftmüll ersatzlos zu streichen. Und dann hört man immer einen Aufschrei von Leuten, die sagen, ja, aber ich habe doch investiert und wo bleibt dann mein Geld und was ist mit den Pensionsfonds? Die Realität, die jeder sich mal ganz kompromisslos klar machen soll, ist, wenn es zu einer Hyperinflation kommt, das heißt, wenn die Zentralbanken das machen, was sie gestern gemacht haben und was sie mit Sicherheit noch einige Male tun werden, weil die Sache eben weitergehen wird, dann haben wir bald in der gesamten transatlantischen Region Hyperinflation und dann sind diese ganzen sogenannten Werte, Zertifikate, strukturierte Papiere, aber auch eben Pensionskassen und alles andere geht dann sowieso gewissermaßen aus dem Schornstein hinaus, weil die Inflation das auffressen wird. Deshalb ist die einzige Weise, wie man überhaupt Pensionsansprüche und andere legitime Ansprüche, die das Lebenswerk der Menschen betreffen, retten kann, ist, indem man einen Schlussstrich zieht und dann sagt, wir brauchen ein Kreditsystem. Wir müssen genau das machen, was Franklin D. Roosevelt in den 30er Jahren gemacht hat. Das heißt, wir brauchen ein Kreditsystem, was die Realwirtschaft wieder aufbaut und finanziert. Und da haben wir ja nun seit vielen, vielen Jahren an konkreten Rekonstruktionsprogrammen gearbeitet, von der Weltlandbrücke, Transaqua für Afrika, Navapa für Amerika, in gewisser Weise den Ausbau der Eurasischen Landbrücke für ganz Südeuropa, also Griechenland, Spanien, Portugal, den Süden Italiens, weil ohne eine wirkliche Aufbaustrategie, die auf entwickelter Technologie besteht, gibt es keine Chance, wie sich Griechenland, Portugal, Spanien oder Süditalien aus dieser Krise jemals erholen können. Also wir müssen im Grunde aufhören mit diesem Monetarismus, mit dieser Globalisierung, wie es sich in den letzten 40 Jahren, aber vor allen Dingen in den letzten 21 Jahren oder 20 Jahren, seitdem die Sowjetunion nicht mehr da ist, wirklich extensiv entwickelt hat. Da müssen wir einen Schlussstrich ziehen und sagen, wir brauchen wieder eine Orientierung an wirtschaftlichen Werten, die gegolten haben, zum Beispiel beim Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland, wo wir auch eine ganz klare Regulierung hatten im Bankenwesen. Wir hatten eine klare Fokussierung auf wissenschaftlichem und technologischen Fortschritt. Und da hat die Wirtschaft funktioniert und wir haben Deutschland innerhalb von wenigen Jahren zum deutschen Wirtschaftswunder produziert. Und das müssen wir heute zum Vorbild nehmen. Und das ist das, was wir in allen Ländern der Welt machen können und machen müssen. Das heißt, es gibt einen Ausweg. Nur der Ausweg erfordert eine Bereitschaft zu erkennen, dass die Axiomatik des Denkens des sogenannten Mainstreams, des Establishments in den letzten Jahrzehnten auf eine völlig falsche Richtung hinausgelaufen ist.
Mhm. Ich habe tatsächlich in einigen Gesprächen mal vor einiger Zeit das Bild verwandt, dass wenn ein Mord geschehen ist und man am Tatort feststellt, dass bestimmte Wertgegenstände aus diesem Haus gestohlen worden sind, dass natürlich die Annahme sofort irgendwie in den Köpfen entsteht, dass jemand etwas gestohlen hat und das quasi Raubmord war. Nur, das kann natürlich auch sehr in die Hose gehen, weil das nicht notwendigerweise so ist. Also das kann einen sehr leicht ablenken. Ich sage das deswegen, weil du vorhin angesprochen hast, was die Absicht derjenigen ist, die Hyperinflation erzeugen. Und leider ist es immer noch so, dass oft Leute davon ausgehen, dass das eben geschehen ist, weil andere, ob die jetzt also einer Finanzoligarchie oder anderswo zugeordnet werden, dass andere sich bereichern wollen. Also dass es um Profit geht. Nun sehe ich so, es gibt natürlich diese Dimension, dass es da Leute gibt, die tatsächlich selbst an einem kollabierenden System verdienen. Aber da du angesprochen hast, was die Absicht derjenigen ist, die eigentlich genau wissen, was sie da tun, würde ich darauf trotzdem nochmal ganz kurz zurückkommen. Es gibt ja also tatsächlich Leute, die ohne die Absicht, stinkreich werden zu wollen, oder irgendwelche anderen Sachen, tatsächlich in der Lage sind, einen Atomkrieg in Gang zu setzen. Wie erklärst du diese Problematik Leuten, dass es tatsächlich dieses zeusische Bild gibt, ja, desjenigen, der den Prometheus an den Felsen nagelt, nicht weil er reich werden will, sondern weil er die Entwicklung nicht haben will?
Ja, also ich glaube, man kommt der Sache nur näher, wenn man die Geschichte in einem großen Bogen sieht und nicht nur auf die Tagespolitik sich fixiert. Da muss man einfach sehen, wir leben leider in Europa und in weiten Teilen der Welt unter einem oligarchischen System. Das heißt, wo im Grunde die Globalisierung eigentlich nur ein Synonym ist für eine Kontrolle einer Macht- und Finanzelite, die sich vermischt mit, sag mal, anderen oligarchischen Interessen. Und diese oligarchische Elite steht in einer langen, langen Tradition von oligarchischen Systemen, sei es jetzt das berühmte Sparta, von dem der Friedrich Schiller in der Schrift die Gesetze des Lykurg und Solon beschreibt, oder sei es jetzt das Römische Reich oder Byzantische Reich oder andere Imperien, dann ist es das Charakteristikum von oligarchischen Systemen, dass die sogenannte Machtelite das immer für vollkommen natürlich sozusagen gehalten hat, überflüssige, in Anführung, Bevölkerung periodisch zu dezimieren. Einfach weil die Idee, dass diese Bevölkerung denselben Stellenwert hat wie sie selbst, in ihrem Kopf gar nicht vorkommt, sondern sie nehmen das als vollkommen selbstverständlich, dass sie Privilegien haben und diese Privilegien werden verteidigt, egal auf Teufel komm raus. Und dass man dann eben auch ab und zu periodisch, ob das die Heloten waren in Sparta oder die Sklaven im Römischen Reich oder halt periodisch halt andere Volksgruppen, die dann einfach eliminiert wurden. Und da diese Oligarchie wirklich überzeugt ist, dass ihre Privilegien wichtig sind und die in einem sogenannten begrenzten Universum oder einem begrenzten Planeten irgendwie nicht geteilt werden können, dann muss eben ab und zu die Bevölkerung dezimiert werden. Also ich kann nur auf die Worte von Prinz Philipp hinweisen, der wiederholt gesagt hat, er möchte als Virus wiedergeboren werden, damit er besser helfen kann, die Bevölkerung zu reduzieren, oder die unseligen Worte von Bertrand Russell nach dem Zweiten Weltkrieg, wo er eben sich äußerte, dass es schade war, dass nicht mehr Leute im Zweiten Weltkrieg umgekommen sind. Und so gibt es halt viele, viele Malthusianer oder Leute, die einfach ein völlig verkorkstes Weltbild haben, die der Meinung sind, dass das vollkommen legitim ist, dass man periodisch die Weltbevölkerung reduziert. Und ich war eigentlich absolut schockiert zu sehen, dass in den letzten Tagen und Wochen, wo also die Kriegsgefahr so deutlich wird, selbst für Leute, die normalerweise sich als unpolitisch betrachten. Und dann, wenn man das diskutiert, die Menschen dann selber sagen, ja, ja, und natürlich würden bei so einem Krieg ganze Landstriche aussterben und das ist ja vielleicht gewollt. Und das ist eine Dimension von dieser Sache, die ist da. Und diese Idee der Bevölkerungsreduktion, das muss man sich wirklich klar machen, dass das ein Teil ist, warum einige von diesen Leuten so absolut im Grunde verantwortungslos mit dem Schicksal der Menschheit spielen, wie wir das jetzt sehen.
Also das ist wirklich harter Tobak. Aber ich denke, dass viele der Dinge, von denen wir vor vielen Jahren schon gesprochen haben, die Prognose, dass zum Beispiel der Euro nicht funktioniert und andere Sachen, die schlagen einem ja jetzt entgegen in der ganz normalen Presse. Also da kann man jetzt die Welt lesen oder Spiegel oder sonst was. Überall liest man das dort. Und ich denke, das wird natürlich einigen Leuten schon einen gewissen Schreck einjagen, die vielleicht ja vorher sich zu uns als politischer Bewegung hingezogen fühlten, einfach weil wir an sich erstmal gute Konzepte hatten. Aber es ist dann nochmal was anderes festzustellen, oh Gott, die haben mit ihrer Warnung vor diesen schrecklichen Dingen tatsächlich recht. Und das heißt ja eigentlich, dass man sich also in irgendeiner Form dann in Aktion setzen muss, selbst also zu dieser späten Stunde. Was kann man denn jetzt als Einzelperson am ehesten tun?
Also ich habe mich heute mit jemandem unterhalten, der natürlich sofort zugegeben hat, dass wir recht gehabt haben in Bezug auf die Prognose, dass der Euro nicht funktionieren würde und dass aus dem Kollaps des Finanzsystems eine globale Kriegsgefahr resultieren würde. Nun war seine erste Reaktion zu sagen, ja, jetzt sagen Sie mir doch mal, was mache ich jetzt mit meinem Geld? Am besten, ich gebe es zu der und der Bank und lege dann einen Teil in schwedischen Kronen und in norwegischer Währung und Schweizer Franken und so alle diese Dinge an. Oder soll ich mir lieber das kaufen oder das kaufen? Dann habe ich ihm das Beispiel gegeben von der Familie, die im Zweiten Weltkrieg dem Krieg entgehen wollte. Und genau auf der Insel ist dann die Masse der Kriegshandlung eingetroffen und die Familie hat bekanntermaßen nicht überlebt. Also mit anderen Worten, es gibt in der Situation eigentlich kaum etwas, was man für sich persönlich tun kann. Sondern die einzige moralische Entscheidung ist, dass man wirklich sagt, ich setze jetzt mich voll und ganz dafür ein, diese Kriegsentwicklung zu stoppen. Ich habe einen Aufruf geschrieben, schon vor 2 Wochen, einen internationalen Aufruf, den Dritten Weltkrieg zu stoppen. Der Aufruf zirkuliert inzwischen in vielen, vielen Sprachen, hat viele Unterzeichner im In- und Ausland gefunden. Und ich würde unsere Zuhörer wirklich einfach bitten, dass sie mithelfen, diesen Aufruf so weit wie möglich zu verbreiten. Dann kommt natürlich dazu, dass wir jetzt kurzfristig in Europa vor dem Aus des Euros stehen. Also jetzt wird am 8. 9. Dezember wird der nächste EU-Gipfel stattfinden. Und da ist ein Riesendruck, der gemacht wird, jetzt endgültig zuzustimmen, ob das jetzt Draghi ist oder Barroso oder unglücklicherweise auch der Herr Schäuble. Also dass im Grunde jetzt also die einzige Chance wäre, eine EU umzustrukturieren, vielleicht eine super EU aus den Kernländern, Deutschland, Frankreich, Finnland, Österreich, Holland. Heute wird also der Sarkozy eine Rede in Frankreich halten, wo er so einen Vorschlag machen wird. Also das, was ich gerade vorher gesagt habe, das waren so also Leaks, die in die Presse gekommen sind. Was er jetzt endgültig sagt, das wird man heute Abend wissen. Morgen wird die Frau Merkel eine ähnliche Rede halten, wo auch ihr Konzept vorgestellt wird. Und im Grunde EZB soll also der deutsche Widerstand gegen die Idee, dass die EZB grenzenlos Staatsanleihen aufkaufen soll von anderen Ländern, das soll irgendwie durchkommen. Dann war ja die ganze EU Clique, also Regierung will ich nicht sagen, obwohl der Herr Rampoy sich als Präsident da bezeichnet und Barroso und Frau Ashton, die waren alle gerade im Weißen Haus. Und da haben sie ja diesen Trick gemacht, dass die Federal Reserve quasi jetzt aufgrund des existierenden Swap-Abkommens mit der EZB quasi europäische Anleihen aufkaufen soll, unbegrenzt. Also völliger Wahnsinn und natürlich wird das auch in Amerika noch eine Spätfolge haben, wenn der Kongress das nämlich realisiert, dass amerikanische Steuerzahler für toxische Anleihen in Europa aufkommen sollen. Also jedenfalls, die wollen durchpauken auf diesem EU-Gipfel praktisch irgendeine Form von europäischer Regierung oder Fiskalunion oder irgendeine Variante davon. Es gibt natürlich auch noch die andere Variante und das wurde heute berichtet von der schwedischen Zeitung Svenska Dagbladet, die praktisch sagt, es könnte aber auch sein, dass Finnland und Deutschland die ersten sind, die aus dem Euro rausgehen und zu ihren nationalen Währungen zurückkehren. Und ich halte das im Augenblick für nicht sehr wahrscheinlich, aber ich bin auch eigentlich sicher, dass so ein Plan B schon irgendwo erwogen wird. Und das ist etwas, wo die Zuschauer oder Zuhörer eben auch aktiv werden können. Das heißt, sie können uns helfen, die gesamte Alternative, einschließlich Trennbankensystem, Rückkehr zur Souveränität über die eigene Währung, das heißt zur neuen D-Mark, feste Wechselkurse, neues Bretton Woods-System, langfristige Kooperationsverträge mit den Staaten Eurasiens für die Entwicklung des eurasischen Kontinents und dann natürlich auch von Afrika, dass sie uns eben mit unterstützen und aktiv werden, diese Alternative auf die Tagesordnung zu bringen. Wir haben ja in jedem Land in Europa, Schweden, Dänemark, Belgien, Holland, Frankreich, Schweiz, Österreich, Italien, überall wichtige Kräfte, die für ein Trennbankensystem sind. Und ich gehe nach wie vor davon aus, dass wir das unter Krisenbedingungen vielleicht schaffen können. Wenn nämlich klar wird, das alte System fliegt auseinander, die Welt hängt am Abgrund des Nuklearkriegs, dass es vielleicht doch unter diesen extremen Umständen möglich sein wird, zu sagen, nein, es gibt einen anderen Weg. Und der andere Weg heißt einfach Trennbankensystem, Euro ist gescheitert, Rückkehr zur Souveränität über die eigene Währung und dann produktive Kredite, um die Realwirtschaft wieder in Gang zu bringen. Und da sollen die Leute, die, also liebe Zuhörer, da sollen sie sich aktivieren, kontaktieren Sie uns, rufen Sie an im Büro, schreiben Sie uns eine E-Mail, nehmen Sie Kontakt auf und helfen Sie uns einfach bei dieser Mobilisierung, weil wir sind wirklich die wichtigste Organisation, die ein Konzept hat, wie man zwischen den USA, Russland, China und den europäischen Republiken eine Lösung herbeibringen kann, die die Krise überwindet. Und das ist das, was wir jetzt machen müssen, weil ich befürchte, dass die Entscheidung vielleicht bis nächste Woche fällt. Die Washington Post und verschiedene andere amerikanische Zeitungen haben heute gesagt, das Schicksal des Euro entscheidet sich bis nächste Woche. Ja, und vielleicht entscheidet sich die Frage von Krieg oder Frieden auch in dieser Zeit oder vielleicht spätestens bis Weihnachten. Also aktivieren Sie sich, treten Sie mit uns in Verbindung und machen Sie bei uns mit. Wir brauchen wirklich jeden.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Wir bereiten auch gerade eine Möglichkeit vor, die Flugblätter, die wir in gutem Format jede Woche mit deinen Artikeln meistens veröffentlichen, auch sofort weiterzuschicken. Also wenn da der eine oder andere unter Ihnen dabei ist, der einen Drucker hat und sich mal eben noch 20 von den Teilen ausdrucken kann, um sie dann am Sonntag oder Montag gleich mitzunehmen, um sie weiterzubringen, können Sie sich auch melden. Wir brauchen dafür eigentlich nur einen Namen und eine E-Mail und dann würde das quasi als Anhang automatisch gleich verschickt werden, sodass man es eben auch nicht übersieht oder vergisst, bis es dann auf der Webseite ist. Also, das war eine harte halbe Stunde, aber ich bin trotzdem dankbar, dass wir die machen konnten heute. und hoffe dann, dass wir uns hier bald wieder hören, Helga, und auch alle anderen natürlich, dass sie treu bleiben und mehr Leute dazu bekommen, sich das anzuhören und auf der Webseite dabei zu sein. Ich hoffe, bis ganz bald, und ich hoffe auch in Frieden. Vielen Dank, Helga.
Ja, auf Wiederhören.
Wiederhören.